Deutschlandfunk, der Tag.
Guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen an der frischen Luft.
Wir wissen nicht, wie gut Friedrich Merz und die anderen drei Parteichefs geschlafen haben in der vergangenen Nacht. Fest steht aber, sie haben sich auf eine Liste von 34 Reformen geeinigt. Und sie waren damit schon vor Mitternacht fertig.
Es war ein guter Tag gestern und es wird ein guter Tag für Deutschland heute.
Lobt sich der Kanzler da selbst. Allerdings sind nicht alle überzeugt.
Das Paket hat eine soziale Schieflage,
sagt zum Beispiel der Ökonom Marcel Fratscher.
Es führt dazu, dass vor allem Menschen mit wenig Einkommen, mit mittleren Einkommen eher nochmal den Gürtel enger schnallen müssen. Es ist eine klare Verlagerung hin, etwas für die Unternehmen zu tun, zulasten der Beschäftigten.
Was in dieser Reformliste so alles drinsteckt, auch an politischem Sprengstoff, das lassen wir uns gleich genauer erklären von Katharina Hamberger in unserem Hauptstadtstudio. Außerdem, seit über einem Monat gehen die Menschen in Albanien auf die Straße. Sie demonstrieren gegen ihre Regierung. Was genau sie stört und was der Schwiegersohn von Donald Trump damit zu tun hat, das analysiert meine Kollegin Anna Tillack. Sie kommt gerade aus Albanien zurück. Das ist Deutschlandfunk, der Tag an diesem 2. Juli 2026 und hier ist Tobias Armbruster. Hallo. Der Koalitionsausschuss gestern. Viele haben ja lange gewartet auf dieses Treffen im Kanzleramt, vor allem auf die Ergebnisse. Und immer wieder haben die vier Parteivorsitzenden der Koalition ja auch darauf hingewiesen, dass sie sich tatsächlich noch vor der Sommerpause auf ein großes Reformpaket einigen wollen. Tatsächlich haben dann gestern ein paar Stunden ausgereicht, um die letzten Kompromisse zu formulieren. Heute Morgen dann eine sommerliche Pressekonferenz im Garten des Kanzleramts. Meine Kollegin Katharina Hamberger hat das alles für uns beobachtet und ich habe sie heute Mittag erstmal gefragt, was für einen Eindruck sie da hatte, als sie Bärbel Baas, Lars Klingbeil, Markus Söder und Friedrich Merz gesehen hat.
Also ich hatte das Gefühl, dass man grundpositiv war im Auftreten. Ich habe das auch schon gestern Abend so ein Stück weit mitbekommen, dass wenn man Leute gefragt hat, wie ist jetzt so die Stimmung, dass aus beiden Lagern kam, man ist doch optimistisch und vielleicht auch ein Stück weit beruhigt, dass das jetzt kein sogenannter Villa-Borsig-Moment ist. Also wir erinnern uns, der letzte Koalitionsausschuss, wo dann alle rausgekommen sind und die Stimmung so peu à peu bröckelte und man dann über Brüllereien erfahren hat und es eigentlich gar nicht so viel rausgekommen ist, wie man sich eigentlich vorgenommen hat. Und das ist jetzt in diesem Fall anders gewesen, sondern man hat es wirklich geschafft, dass man aus Sicht der Koalition zumindest jetzt mal ein sehr umfangreiches Paket vorgelegt hat, mal ganz unabhängig jetzt von der Bewertung, dass man das hingekriegt hat, dass man einen Kompromiss auch bei so schwierigen Themen wie Steuerreform, Arbeitsmarkt, wo ja doch man sehr stark gemerkt hat, dass diese Parteien weit auseinander liegen, einfach eine in der Grundeinstellung, in der politischen Einstellung, dass man da zusammengekommen ist. Und den Eindruck habe ich heute Morgen gehabt, haben sie auch vermittelt. War auch ganz interessant, das ist eine PK gewesen, die man mal so im Kanzlergarten gemacht hat, nicht drinnen. Also ich glaube, man hat versucht, das optisch auch so ein bisschen aufzuwerten.
Du hast die Steuerreform schon genannt, das Stichwort. Da hieß es immer, dass das ist sozusagen der Knackpunkt, da wird am härtesten verhandelt. Was ist da jetzt rausgekommen? Worauf haben sich die vier da verständigt?
Also man hat sich darauf verständigt, dass man tatsächlich die unteren und mittleren Einkommen stärker entlasten möchte. Es wird als Beispiel immer genommen, eine Familie mit zwei mittleren Einkommen, Haushaltseinkommen von insgesamt 60.000 Euro und dann hätte man ab 2028, so ist hier zumindest die Rechnung, 600 Euro mehr im Jahr. Man hat hier natürlich erstmal auch gerechnet mit den aktuellen insgesamt Beiträgen, die man zahlen muss. Das heißt, wenn das noch steigt, werden diese 600 Euro vielleicht auch wieder ein bisschen weniger. Also das ist das eine. Man hebt den Grundfreibetrag an, den Kinderfreibetrag, Kindergeld wird steigen, Arbeitnehmerpauschbetrag, das alles soll steigen, um dann eben diese unteren, mittleren Einkommen zu entlasten. Daran war man sich auch in der Koalition einig, dass dann das will. Das hat man auch in den Koalitionsvertrag geschrieben. Wo man sich eben nicht so einig war, wie geht es denn mit den höheren Einkommen? Also Spitzensteuersatz, Reichensteuer. Spitzensteuersatz soll jetzt ein Stück weit nach rechts verschoben werden. Also das heißt, er soll später ansetzen, erst bei rund 70.000 Euro und nicht bei so 67.000 Euro, soll aber nicht steigen. Und das wäre etwas, was die SPD gerne gesehen hätte, auch um das Ganze ein Stück weit zu refinanzieren. Der Spitzensteuersatz bleibt eben, wie er ist. Da hat sich die Union durchgesetzt. Und wenn man nochmal ganz weit nach oben geht, dann haben wir da noch eine Reichensteuer. Und da hat man die tatsächlich ein Stück weit aufgesplittet. Sagt, der Reichensteuersatz beginnt jetzt bei 250.000. Bislang waren es ungefähr 270.000. Und da wird mit 45% dann der Steuersatz sein. Und ab 280.000 gibt es dann einen Reichensteuersatz von 47%. Also das ist so ein bisschen das, was die SPD jetzt auch bekommen hat. Und auch das soll in die Gegenfinanzierung mit einfließen.
Was die SPD da bekommen hat, wie würdest du das dann einschätzen? Hat sich bei der Steuerreform die SPD da durchgesetzt? Ist das sozusagen Punktsieg für die Sozialdemokraten?
Punktsieg würde ich es nicht nennen. Ich glaube, da wäre aus Sicht der Sozialdemokraten schon noch deutlich mehr drin gewesen. Lars Klingbeil hat ja zwei Konzepte vorgelegt, bevor man in diesen Koalitionsausschuss gegangen ist. Und beide Konzepte hätten eben tatsächlich vorgesehen, dass man diesen Spitzensteuersatz um einiges anhebt. Und das wäre eigentlich der SPD schon auch wichtig gewesen, weil auch die Sozialdemokraten dieses System, also diese Steuerreform auch ein Stück weit als Umverteilungsinstrument gesehen haben. Und das ist bei der Union ja gar nicht so. Die sagt, wir wollen die Wirtschaft damit ankurbeln. Vor allem ist der SPD auch wichtig, aber eben noch dieser Umverteilungsfaktor. Und die Union sagt, nee, wenn wir den Spitzensteuersatz erhöhen, dann treffen wir da auch eben zum Beispiel Handwerker, und das möchten wir nicht. Deswegen würde ich sagen, so und so. Interessant finde ich noch einen Punkt, nämlich wenn es um die Gegenfinanzierung geht, weil das Ganze muss ja gegenfinanziert werden, es kostet ja auch irgendwie, man kriegt nicht mehr so viel Geld rein, dass man den Handwerkerbonus senkt von 20 auf 15, also dass man Prozent, dass man Handwerksleistungen steuerlich absetzen kann. Da würde ich sagen, ist auch etwas, was die SPD sich durchgesetzt hat, hätte die Union gerne vermieden. Markus Söder hat heute nochmal betont, dass das Dienstwagenprivileg bleibt. Das scheint wohl auch in der Diskussion gewesen zu sein in Sachen Gegenfinanzierung, und da wiederum ist die Union hart geblieben. Und man will die Minijobs höher besteuern. Da geht der Pauschalsteuersatz von 2 auf 5% hoch. Und das ist so ein Zeichen dafür, dass man vielleicht diese Art der Jobs ein Stück weit unattraktiver auch machen möchte und hofft, dass Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen doch eher dann nochmal in andere, besser bezahlte Jobs gehen.
Gut, Katharina, das ist eine ideale Brücke. Der Arbeitsmarkt, da müssen wir auch drauf schauen. Da hat es auch einige Beschlüsse gegeben. Zum Beispiel bei den befristeten Arbeitsverhältnissen, befristete Jobs. Da soll es eine Ausweitung der Befristungen geben. Worauf müssen sich Arbeitnehmer da einstellen?
Also es soll in Zukunft möglich sein, dass es eine sachgrundlose Befristung für viel längere Zeit geben kann, nämlich für 48 Monate. Und das 6-mal kann diese sachgrundlose Befristung quasi verlängert werden. Also man hängt viel länger in diesen befristeten Jobs drin. Das Ganze ist am Ende auch nur für eine bestimmte Zeit, also bis 31.12.2030. Wer bis dahin eingestellt wird, wer danach eingestellt wird, muss sich vielleicht wieder mit ganz anderen Dingen rumschlagen. Das ist etwas, was für die Union wahnsinnig wichtig war, dass man da irgendwie eine Flexibilisierung für die Arbeitgeber hinkriegt. Begründet worden ist es damit, dass man sagt, naja, gerade Startups oder junge Unternehmen, die haben damit mehr Möglichkeiten, Leute einzustellen in Zeiten, in denen es vielleicht nicht so gut läuft. Und deswegen war das für die eines der zentralen Elemente, das Friedrich Merz auch nochmal hervorgehoben hat. Ich würde sagen, für die SPD schon eher eine bittere Pille, die sie jetzt schlucken mussten. Dafür mussten sie auf der anderen Seite, denn auch das war im Gespräch, nicht in Kauf nehmen, dass der Kündigungsschutz grundsätzlich gelockert wird, sondern wirklich nur für sehr, sehr Gutverdienende.
Gut, dann halten wir fest, da hat sich so ein bisschen die Union durchgesetzt in diesem Punkt mit den Befristungen. Dann haben wir dieses große Feld Bürokratieabbau. Da wird ja wirklich ständig drüber gesprochen. Ja. War auch in den letzten 2 Jahren permanent eigentlich Thema. Permanent diese Wunschvorstellung. Und da kam ja heute dann eine ganze Reihe von Beschlüssen in diesem Papier, worauf Sie sich geeinigt haben. Fass uns das doch mal bitte kurz zusammen. Punkt Bürokratieabbau.
Ja, also ich glaube, da ist der ganz große Punkt, dass man die Berichts- und Dokumentationspflichten abschafft. Also, dass man das ganz grundsätzlich macht, und wer dann wieder so eine Berichtspflicht einführen möchte, welches Ministerium, der Bund kann ja nur immer für sich sprechen, dann muss das Ministerium extra begründen, warum man diese Berichtspflicht wieder einführt. Also eine sogenannte Beweislastumkehr, die hier vorliegt. Und das ist, glaube ich, ganz großer Wurf, den man sich davon erhofft. Es werden auch noch andere Dinge abgeschafft. Man will zum Beispiel, und das muss man sich nochmal genau anschauen, was das am Ende heißt, ans Informationsfreiheitsgesetz ran, auch an die Datenschutzgrundverordnung, dass die für bestimmte Vereine kennen, dass wenn sie das alles unterschreiben lassen müssen, dass das irgendwie abgeschafft wird. Da, glaube ich, muss man nochmal genau hinschauen, was das dann in der Praxis heißt. Aber diese Berichts- und Dokumentationspflichten, Das ist was, wo auch zum Beispiel Clemens Fuest hier im Deutschlandfunk auch schon gesagt hat, das ist etwas, wo man sehr weit kommt mit.
Insgesamt würdest du sagen, ist das sozusagen der Wurf Bürokratieabbau, auf den die Unternehmen gewartet haben?
Na, ich glaube, es ist zumindest schon mal ein Zeichen. Und diese Berichtspflichtabschaffung, das hat ja fast schon was Disruptives, etwas vielleicht sogar ein bisschen Mutiges. Das machen Länder tatsächlich schon. Also Baden-Württemberg macht das, Nordrhein-Westfalen macht das, Bayern macht das, Thüringen macht das. Eben auch, um schon mal so ein Zeichen zu setzen. Ist natürlich auch viel Symbol dabei, aber kann den Betrieben natürlich schon auch helfen. Man will eben auch so betriebliche Beauftragte für bestimmte Unternehmen, wenn man auch abschaffen. Auch das ist sicher etwas, wo Betriebe etwas aufatmen werden. Also das kann natürlich schon der Wirtschaft insgesamt etwas helfen, ja.
Und Katharina, ich meine, Berichtspflichten werden ja nicht einfach so in irgendein Gesetz reingeschrieben. Die haben ja immer einen Zweck. Was passiert denn dann, wenn dieser Zweck sozusagen nicht mehr erfüllt wird?
Ja, das finde ich ist auch noch so ein bisschen die Frage, die da dran hängt. Das klingt jetzt alles ganz toll und in der Wirtschaft wird man das sicher auch feiern, aber andererseits haben die eben nicht nur einen reinen Selbstzweck, diese Berichtspflicht. Man hat sich doch auch mal überlegt, warum man das irgendwo reinschreibt. Das heißt, wenn man solche Berichte doch für notwendig hält, dann müssen die Ministerien sicher einiges nochmal an Argumentation vorlegen, um solche Berichtspflichten dann wieder einzuführen. Mal schauen, wohin das führt und was möglicherweise auch an, weiß ich nicht, Schutz vielleicht sogar wegfällt. Also das ist sicher etwas Wirtschaftsfreundliches, aber vielleicht dann am anderen Ende kann man das auch nicht nur positiv sehen.
Und dann haben wir hier noch, Katharina, diesen einen Punkt, über den ich heute Morgen vor allem gestolpert bin, der sicher viele Menschen betrifft und der für viele ja eine deutliche Änderung bedeutet. Die Krankschreibung ab dem ersten Tag. Mhm. Erklär uns das. Was passiert da?
Also es soll in Zukunft so sein, dass ein Arbeitnehmer, wenn er oder sie krank wird, dann tatsächlich ab dem ersten Tag eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung braucht, also zum Arzt gehen muss und sagen muss, hallo, ich habe Kopfschmerzen, können Sie mir das bitte bescheinigen. Man kann es auch nämlich nicht mehr telefonisch machen und das hören wir ja auch sehr lange schon von der Union, dass man das abschaffen will. Bislang hat man es nicht durchgesetzt, jetzt hat man es offenbar durchgesetzt. Man muss aber immer dazu sagen, dass das etwas ist, was nur gilt, wenn es nicht zum Beispiel im Arbeitsvertrag oder über Tarifverträge anders geregelt ist. Also wenn im Arbeitsvertrag drinsteht, erst nach 3 Tagen, muss man das auch erst nach 3 Tagen vorlegen. Nur eben, wenn Unternehmen das anders regeln oder gar nicht regeln, dann ab dem ersten Tag. Da schwingt auch, muss man auch sagen, mit, dass hier unterstellt wird, dass Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen auch mal so einen Tag blau machen. Also es geht ja auch darum, sagt Friedrich Merz, zu sagen, na, wir müssen die Krankentage runterkriegen. Also, dass man denen nicht ganz glaubt, wenn sie krank sind und sie dafür dann eben einen Nachweis beibringen müssen und damit man sich dann erhofft, dass diese Leute dann doch wieder in Arbeit gehen. Das schwingt das schon so ein Stück weit mit und daher kommt auch die Kritik. Die Kritik kommt aber auch von den Ärzten, die sagen, da überlasten wir unsere Praxen und das ist alles ganz schön bürokratieaufwendig. Also da haben wir dann das Gegenteil von Bürokratieabbau.
Okay, und wenn wir uns das jetzt alles, diese ganzen Punkte, über die wir jetzt auch hier gesprochen haben, wenn wir uns die ansehen, was würdest du sagen, Katharina, wer profitiert von diesen Beschlüssen besonders?
Ich glaube, dass man vor allem in dem Fall die Wirtschaft im Blick hatte. Also das ist, würde ich sagen, im Großen und Ganzen schon sehr, sehr wirtschafts- und arbeitgeberfreundlich. Wir müssen mal gucken, wie die Gewerkschaften jetzt dann darauf reagieren, vor allem auf die Geschichte mit den sachgrundlosen Befristungen und auch den Krankheitstagen. Das werden die vielleicht alles auch nicht so ganz toll finden. Also ich würde sagen, da ist viel für die Wirtschaft getan worden, versucht man viel für die Wirtschaft zu tun. Auch natürlich für die mittleren und unteren Einkommen. Würde aber sagen, da wäre tatsächlich mehr drin gewesen.
Und insgesamt muss man natürlich sagen, das sind jetzt alles erstmal nur Einigungen der Koalitionsspitzen, die da sozusagen in einer Nacht getroffen wurden. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass diese Beschlüsse jetzt in den kommenden Monaten alle so als Gesetz kommen?
Hier, das wird jetzt interessant, weil da beginnt jetzt natürlich dann die Arbeit mit der Gesetzgebung. Also was wir schon wissen ist, dass das Thema Rente, über das man ja auch gesprochen hat hier, dass das Rentenpaket kommen soll bis Ende des Jahres. Die Steuerreform soll zum 01.01.2027 in Kraft treten. Das heißt, auch da muss man jetzt dann den nächsten Gesetzgebungsprozess anstoßen, spätestens nach der Sommerpause, damit die entsprechenden Gesetze durch den Bundestag kommen können, auch durch den Bundesrat dann kommen können, damit die dann eben in Kraft treten. Alles andere, würde ich sagen, wird dann so peu à peu umgesetzt werden. Man muss ja eben auch in Teilen noch mit den Ländern reden, gewisse Dinge eben noch absprechen. Wir haben das Thema Bau zum Beispiel gar nicht angesprochen. Es soll eine Wohnungs Wohnungsbaugesellschaft, eine staatliche Wohnungsbaugesellschaft gegründet werden. Eigentlich ist Wohnungsbau eine Ländersache. Also mit denen wird man dann auch noch reden müssen. Ich würde sagen, es wird nicht alles in den nächsten Monaten kommen, aber ein Teil, und das wird sicher diese großen Pakete betreffen, eben Steuern, Rente, Arbeitsmarkt.
Dann sind wir gespannt, Katharina. Vielen Dank, dass du uns das so knapp und kurz und präzise zusammengefasst hast, diese vielen Beschlüsse da aus der vergangenen Nacht. Danke dir. Katharina Hamburger war das aus unserem Hauptstadtstudio.
Tschüss.
Ich bin hier, um für eine große Sache in Albanien auf die Straße zu gehen. Gegen die Korruption und alles, was unsere Regierung falsch macht.
Ich glaube, da wird das albanische Frühling. Das ist das Ende eines Systems und ein neuer Anfang für Albanien.
Zwei von Tausenden von Stimmen in Albanien. Seit über einem Monat gehen die Menschen dort auf die Straße. Und für das kommende Wochenende ist jetzt eine besonders große Demonstration in der Hauptstadt Tirana angekündigt. Die Proteste richten sich inzwischen gegen die gesamte Politik in Albanien, vor allem gegen die Regierung von Ministerpräsident Edi Rama. Angefangen hat alles mit einem umstrittenen Bauprojekt an der albanischen Mittelmeerküste. Meine Kollegin Anna Tillack aus unserem Studio in Wien hat dazu in Albanien recherchiert. Sie war gerade dort. Hallo Anna.
Hallo Tobias, grüß dich.
Anna, erklär uns das mal kurz. Um was für ein Bauprojekt geht es da?
Also es geht um ein Projekt, das geplant werden soll in Zvernets. Das ist eine Lagunenregion im Südwesten des Landes. Ich war selbst dort, habe mir das auch angeschaut. Also es sind im Prinzip sehr schöne, naturbelassene, unverbaute Strände. Dahinter so eine Art felsige Küste, alles sehr schön grün bewachsen. Und es geht um die Insel, die man von diesem Strand aus auch sieht. Das ist die Insel Sasan, ist momentan noch eine militärisch genutzte Insel. Aber das sind im Prinzip die beiden Orte, an denen Ressorts entstehen sollen. Es geht dabei um Luxusressorts, sind sehr edel gehaltene Wohnanlagen in einem sehr großen Stil. Es soll dort auch ein Yachthafen gebaut werden. Und was ganz interessant ist, dass es eben nicht nur lokale Investoren sind, sondern Trumps Schwiegersohn Jared Kushner, der soll da involviert sein, auch seine Frau Ivanka. Die beiden haben, wie man aus einem Podcast erfahren kann, haben auf einer Bootstour, auf einer Segeltour die Insel entdeckt. Sie haben dann gesagt, sie sind barfuß da nach oben gewandert, es hätte ihnen so gut gefallen. Und dann hätten sie eben beschlossen, dieses Projekt im Mittelmeer in Angriff zu nehmen.
Gut, jetzt werden ja Projekte rund ums Mittelmeer überall geplant, auch Tourismusressorts. Was genau stört denn die Menschen in Albanien an diesem Projekt?
Naja, es stören sie verschiedene Dinge. Also zum einen ist es eine ökologisch wertvolle Region. Es gibt da sehr viele verschiedene Vogelarten, unter anderem Flamingos nisten dort. Wir haben auch auf unseren Drehs in der Lagune immer sehr, sehr viel, sehr reichhaltiges Tierleben auch gesehen. Und es sind im Endeffekt Schutzgebiete ganz in der Nähe. Es ist auch so ein bisschen umstritten, wo genau enden denn diese Schutzgebiete, oder zum Teil wurde auch der Schutzstatus im Nachhinein sozusagen verändert. Also wir sprechen von einem ökologisch wertvollen Gebiet. Das ist die Viosa Lagune, dieses Delta. Und da wollten die Menschen in Albanien nicht, dass da gebaut wird, beziehungsweise nicht, dass auf diese Art und Weise gebaut wird. Man muss sich das klar machen. Plötzlich Ende Mai stand einfach über Nacht ein Zaun auf diesem, ich sag mal, Bilderbuchstrand, ein Stacheldrahtzaun. Und dann hat man auch gesehen, dass da Bagger fahren, die eben angefangen haben, schon erste sozusagen schon ein bisschen den Grundstein zu legen für diese Bauarbeiten. Das hat die Menschen extremst verwundert, weil einfach nicht klar war, dass das so stattfinden soll. Sie sind dann zu diesem Zaun und da gab es die erste Demonstration. Und ich glaube, das war auch Stein des Anstoßes, denn diese erste Demonstration, die ist, ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Es gab dann Zusammenstöße zwischen Polizeikräften, die vor Ort waren, aber auch Sicherheitsdienste. Und da gab es einfach sehr ikonische Bilder, die dann auch tatsächlich um die Welt gegangen sind. Zum Beispiel ein Demonstrant wurde dann von Sicherheitspersonal weggeschleift über den Sand. Und diese Bilder haben es dann geschafft, dass sich da wirklich die Menschen mobilisiert haben, dass sie gesagt haben, es kann nicht sein, dass ein Projekt so intransparent angestoßen wird, dass wir gar nicht mit eingezogen werden, dass wir nicht beteiligt werden an diesem Projekt. Und da hatten die Menschen einfach das Gefühl, hier wird quasi über Nacht unser Land ausverkauft. und sind deswegen dann immer häufiger auch auf die Straße gegangen.
Diese Protestbewegung, die heißen ja Flamingo-Revolutionäre, so lesen wir das immer wieder. Was ist das für eine Bewegung? Wie kann man die beschreiben oder charakterisieren?
Ja, es ist eine ganz interessante Bewegung. Ich war ja vor 1,5 Wochen selbst vor Ort und habe mir das angeschaut und ich war sehr überrascht, wie breit gestreut diese Bewegung ist. Also man sieht eine ganze Bandbreite an Personen, es sind ältere Menschen da, es sind Studierende da, würde ich sagen. Es ist auch die Gen Z da, also ganz junge Menschen. Es mischen sich immer wieder, ich sag mal, auch zwielichtigere Personen in diese Demonstrierenden. Also es gibt Nationalisten, die man dabei sieht. Es gibt aber auch tatsächlich einfach sehr patriotische Menschen, die da die Albanien-Fahne mitbringen. Es gibt ganz normale Bürger. Ich habe auch Familien gesehen, die beispielsweise ihre Kinder beim Protest dabei hatten. Und das Interessante ist auch, es sieht sehr spektakulär aus, denn die Menschen haben diesen Flamingo als Zeichen des Protests etabliert und dann haben sie den Flamingo auch dabei als Pappschilder. Wir haben aber auch aufblasbare Luftflamingos gesehen, die da dann bei den Demos getragen würden. Also es ist insgesamt eine ganz, ganz breit gestreuter Kreis von Personen. Es sind die Menschen jeden Tag dort vor Ort in der Innenstadt von Tirana. Und ich würde sagen, was sie eint, ist, dass sie das gleiche politische Ziel verfolgen. Sie sind absolut unzufrieden und wütend mit der Regierungsarbeit von Ministerpräsident Edi Rama. Da hört man auch immer wieder Sprechchöre, wo sie sagen, Edi Rama ins Gefängnis. Aber sie sind auch absolut unzufrieden mit der Opposition, mit der derzeit größten Oppositionspartei, geführt von Salih Berisha. Also auch da hört man die gleichen Sprechchöre. Das heißt also, im Prinzip war es am Anfang eine Umweltbewegung, die sich jetzt dann aber sehr, sehr rasch gewandelt hat hin zu wirklich sehr knallharten, sozusagen Anti-Regierungsprotesten, aber auch Proteste, die sich gegen die aktuelle albanische politische Landschaft richten.
Und wie sehr steht die albanische Regierung da jetzt unter Druck? Die Regierung unter Ministerpräsident Edi Rama, du hast ihn erwähnt.
Also ich habe den Eindruck, dass Edi Rama von der Ausdauer der Menschen überrascht wurde, aber auch von der Größe der Proteste. Also wir hatten den Eindruck als Beobachter von außen, er wusste am Anfang gar nicht so richtig, wie er da reagieren soll. Er hat dann meiner Ansicht nach falsch reagiert dahingehend, dass er begonnen hat, Journalisten zu beschimpfen, sehr, sehr unwirsch auf kritische Fragen zu antworten, die sich natürlich aufgedrängt haben zu diesem Zeitpunkt. Er hat eine immer aggressivere Rhetorik an den Staat gebracht, auch hat sehr stark ausgeteilt gegen die Demonstrierenden selbst. Er hat versucht, diese ganze Protestbewegung lächerlich zu machen, hat dann selbst auch Clips auf Social Media gepostet, wo er sich eben lustig macht, auch über bestimmte Influencer, die an diesen Protesten beteiligt sind. Also kurz und gut, er hat bis zum heutigen Tag eigentlich diese Bewegung nicht in ihrer Ernsthaftigkeit auf dem Schirm. Und ich glaube, er hat den Eindruck, wenn man jetzt einfach nicht darauf eingeht, er hat bis jetzt auch noch keine Gespräche geführt mit den Protestierenden, dann geht das vielleicht wieder vorbei. Aber den Anschein hat es momentan nicht. Wir haben es vorhin schon angesprochen, es ist ja jetzt schon Woche 5 der Proteste. Also die Menschen protestieren seit über einem Monat. Und ja, man hat auch noch den Eindruck von außen, dass Rama so ein bisschen versucht, der Sache auch zu entfliehen. Er ist sehr viel im Ausland unterwegs. Er versucht immer wieder auf internationalem Parkett zu glänzen. Er hat beispielsweise den französischen Präsidenten letztens getroffen. Er war gerade wieder auf einer Stippvisite in Deutschland. Also er will dieser für ihn sehr unangenehmen Situation irgendwie entkommen, habe ich den Eindruck.
Okay, Anna, also wir können festhalten, dieses Bauprojekt an der albanischen Küste, das war sozusagen Katalysator für eine große Protestbewegung, die sich jetzt inzwischen ganz allgemein gegen die Regierung und auch gegen die Politik in Albanien richtet. Jetzt lesen wir immer, eins der großen Probleme in Albanien, und das scheint die Menschen dort auch zu stören, ist die grassierende Korruption. Was ist da dran?
Ja, das ist ein Riesenproblem. Das beobachten wir seit mehreren Jahren. Es gibt inzwischen auch ein Buch, das gerade rausgegeben wurde, die Albanien-Files. Da geht es um verschiedenste Bauprojekte, die untersucht wurden. Und die Vorwürfe sind im Prinzip immer die gleichen. Es gibt eben keinerlei Transparenz bei den Vergabeverfahren. Also man weiß nie, welcher Investor bekommt warum welchen Auftrag. Vieles ist extrem intransparent. Das ist bei manchen Projekten unklar, woher die Grundstücke kommen, wer überhaupt der Grundstückseigentümer ist. Das ist auch ein Problem, das wir in Albanien haben. Es gab bis vor 30 Jahren noch eine Diktatur im Land. Da wurden Grundstücke enteignet. Da gibt es immer noch Streitigkeiten darüber, wem das gehört. Dann erfährt man plötzlich, es wird irgendwo gebaut. Es ist nicht klar, woher kommen die Baugenehmigungen. Es gibt Aussagen von Architekten inzwischen, die sagen, Edi Rama, der Ministerpräsident, hat sich um solche großen Bauprojekte immer selbst gekümmert. Also man hat hier schon den Eindruck, er hat tatsächlich auch überall selbst die Finger im Spiel und dieses sehr undurchsichtige Geflecht der Immobilienbranche, es ist immer wieder auch die Vermutung mit im Spiel, dass man es da auch mit Geldwäsche zu tun hat. Das führt auch dazu, dass inzwischen die wichtigste Antikorruptionsbehörde im Land, die SPAC, eine Sonderstaatsanwaltschaft, dass die auch Ermittlungen übernommen hat. Und diese Ermittlungen ziehen Kreise rund um die Figur Edi Rama. Also da gibt es Ermittlungen gegen politisch eng mit ihm zusammenarbeitende Personen, gegen ehemalige Minister aus verschiedenen seiner Kabinette. Also es ist ein Kreis, der sich hier immer enger um seine Person legt, sage ich mal. Und diese Ermittlungen, die nehmen an Fahrt auf. Einige ehemalige Wegbegleiter sitzen auch tatsächlich in Albanien im Gefängnis. Und es ist absolut unklar, wie lange er sich diesem Druck, der da eben auch von Seiten der Ermittlungsbehörden zurzeit kommt, wie lange er sich diesem Druck noch entziehen kann.
Und Anna, ich nehme an, diese Immobiliengeschäfte, von denen du da redest, die nehmen auch deshalb so sehr zu, weil Albanien in den letzten Jahren halt so ein riesiger, großer, schwerer Tourismusmagnet geworden ist. So ein beliebtes Reiseziel für viele Europäer.
Absolut. Ich glaube, auch darin liegt zum Großteil das Problem. Also Albanien hat in Sachen Tourismus so schnell an Fahrt aufgenommen, dass das kleine Land eigentlich kaum hinterherkommt. Und wir sind viel im Land auf Drehreisen unterwegs gewesen. Man sieht, an ganz vielen Orten ist die Küste extrem verbaut. Also man hat da in kurzer Zeit viele Hotelanlagen, große Tourismusbunker hochgezogen. Und das ging über Jahre hinweg tatsächlich gut. Und inzwischen haben wir den Eindruck, da regt sich einfach Unmut in der Bevölkerung. Ja, und dass dann jetzt so ein gigantisches neues Projekt hinkommen soll, sozusagen über den Kopf der Menschen hinweg entschieden, dass sie nicht gefragt werden, ob man das als Land so haben möchte. Das ist auch ein absolutes Luxusprojekt sein soll. Ne? Also die Vermutung bei den Albanerinnen und Albanern ist eben, dass man davon vielleicht als Land oder als normale Bevölkerung gar nicht so sehr profitieren wird. Aber eben der sozusagen schwerwiegendste Faktor, niemand ist so richtig darüber informiert worden und ist gefragt worden. Und da ist mein Eindruck schon, dass man den Tourismus in Albanien braucht. Das Land profitiert zu einem gewissen Grad davon, aber man braucht ihn eben nicht in dieser Form. Und die Menschen sagen auch ganz klar auf den Demonstrationen, das ist ein Ausverkauf unseres Landes und diesen Ausverkauf möchte man so jetzt nicht länger zur Kenntnis nehmen. Und ich glaube, was dieser Bewegung auch geholfen hat, ist, dass man natürlich bei Protesten heutzutage nochmal mit Social Media eine ganz starke Stimme hat. Also diese Proteste waren dann auch gut gemacht, dann gingen Videos viral, auch die große Diaspora, die Albanien hat, also Albaner, die in Deutschland leben, in England, in Italien, die haben davon mitbekommen und haben sich dafür engagiert. Also es gibt einfach eine sehr, sehr breite Welle der Unterstützung für diese Proteste momentan.
Und in den nächsten Tagen soll es nochmal richtig laut werden. Was ist da geplant?
Ja, also man muss sagen, die Protestierenden, die treffen sich tatsächlich jeden einzelnen Tag vor Edi Ramas Amtssitz. Am Wochenende soll es jetzt nochmal ein bisschen größer werden. Da erwarten wir in Tirana Zehntausende. Also auch da soll wieder die Diaspora, also die Exil-Albaner, sollen da nochmal verstärkt anreisen. Wir sehen, es geht jetzt langsam in Richtung Sommerpause. Also da bekommt die Protestbewegung quasi nochmal Verstärkung aus dem Ausland und ja, da erwarten wir, dass dann wieder der Boulevard voll ist. Oft ziehen die Menschen dann nochmal in großen Gruppen wie eine Parade durch die Straßen und am Ende sammelt man sich dann immer vor Edi Ramas Amtssitz. Er wird auch selbst wieder in der Stadt sein. Also ich denke, das könnte groß und laut werden und auch heute haben wir schon gesehen, zum Teil fangen diese Proteste an, dass da an der einen oder anderen Stelle es zu Gerangel mit der Polizei kommt, dass Menschen beginnen, Eier zu werfen. Also man spürt, die Leute sind hier mit ihrer Wut schon seit einigen Tagen vor Ort, die Hitze nimmt zu, der Druck auf allen Seiten nimmt zu. Also ich hoffe, dass es am Wochenende auch ruhig bleiben wird. Bisher lief diese Flamingo-Revolution tatsächlich sehr lautstark, aber sehr friedlich ab.
Ganz kurz noch zum Schluss, Anna, dieses umstrittene Bauprojekt, was am Anfang der Proteste stand, was ist deine Einschätzung? Kommt das oder wird das möglicherweise noch abgeblasen?
Mein Eindruck ist, von albanischer Seite sehe ich keinerlei Anzeichen, dass man das abblasen will. Es gibt ja auch einen Flughafen, der in der Nähe dieses Projekts gebaut wurde, übrigens auch gegen Widerstände, auch in einem geschützten Gebiet. Der wurde dann auch gebaut. Da sehe ich überhaupt kein Einlenken von Seiten Edi Ramas. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass es eher von der anderen Seite, also von der Seite der Investoren, von Kushners Seite, eventuell einen Rückzug geben könnte, weil man einfach merkt, das sind so große Proteste, das ist eine Größenordnung, das wird uns hier einfach zu heiß.
Die wachsende Protestbewegung in Albanien. Anna Tillack hat uns das erklärt. Anna, vielen Dank.
Sehr gerne.
Die Proteste in Albanien und die geplanten Reformen der Bundesregierung, die seit heute auf dem Tisch liegen. Das war Deutschlandfunk der Tag an diesem 2. Juli 2026. Im Team waren Justina Bronska und Tobias Armbruster. Unsere E-Mail für Feedback und Anregungen aller Art ist nach wie vor dertag@deutschlandfunk.de. Danke fürs Dabeisein und Zuhören. Ciao.